Ja, für mich ist es heute Premiere, dass ich hier predige, aber weil ich doch viele bekannte Gesichter so kenne, fühle ich mich so wie beim Heimspiel. Das ist einfach toll, hier zu sein. In meiner früheren Hauskreiszeit gab es so ein neues Hauskreismitglied, Uwe, und als wir dann den Hauskreis in seiner Wohnung hatten, da deuteten viele Fotos darauf hin, dass Uwe auch so wie ich eine Vorliebe fürs Bergsteigen, Bergwandern haben könnte, so wie meine Schwester Marlies übrigens auch. Da bin ich schon so ein Fan. Und das war auch so, aber Uwe hatte noch eine größere Leidenschaft, und zwar Klettern. Und ich habe dann gedacht, naja, warum nicht auch mal das versuchen? Und dann haben wir uns getroffen, um mal so in einer richtigen Felswand im Hohenstein zu klettern. Uwe, der brachte da die nötige Ausrüstung und Erfahrung mit, und ich hatte zuvor noch nie geklettert. Und da stand ich dann vor dieser senkrechten Felswand, so ein mulmiges Gefühl im Bauch, Knie ein bisschen weich, aber ich war ein missionarischer Typ, und ich habe dann den Uwe gefragt, was er davon halten würde, wenn wir erstmal die Tageslosung lesen würden. Uwe war damit einverstanden, und ich hatte extra dazu das Losungsheft mitgebracht. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt. Es gibt ja so Situationen, da liest man wochenlang die Losung, irgendwie denkt man, naja, gut. Und dann gibt es so einen Tag, da braucht man einfach für diesen Tag von Gott ein Wort. Und dann schlägt man die Losung auf und findet dann dieses Wort. Und das ist richtig klasse, wie Gott einen dadurch stärkt. Ja, ich schlug mein Losungsbuch auf, und der Vers für diesen Tag lautete: Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße. Wir fanden, dass dieser Vers so für diesen Klettertag gut passte. Wenn man diesen Vers weiterliest, dann steht da, damit die Lahmen nicht vom Weg abkommen, sondern geheilt werden. Es geht um Heilung. Jetzt nicht so sehr um körperliche Heilung, sondern um das geistliche Heilwerden. Einfach, damit es unserer Seele wieder gut tut, damit es unserer Seele gut geht. Ich möchte euch mal diesen Vers im Zusammenhang lesen aus Hebräer 12, die Verse 9 bis 15. Unsere leiblichen Eltern waren gleichzeitig unsere Erzieher, und wir hatten Respekt vor ihnen. Sollten wir uns deshalb nicht umso mehr ihm, dem Vater der Geister, unterordnen und dadurch das wahre Leben finden? Unsere Eltern haben uns ja nur kurze Zeit erzogen, so wie es ihnen richtig erschien. Doch Gott erzieht uns so, wie es wirklich von Nutzen ist, sodass wir an seinem durch und durch lauteren Wesen Anteil gewinnen. Keine Erziehungsmaßnahme erscheint uns in dem jeweiligen Augenblick ein Grund zur Freude zu sein, sondern zur Trauer. Aber am Ende bringt sie eine Frucht hervor, die Frieden schafft. Für die, die durch sie darin trainiert worden sind, nämlich nichts mehr und nicht weniger als ein Leben, das von wahrer Gerechtigkeit geprägt ist. Darum gelten für euch diese Ermutigungen. Richtet die schlaff gewordenen Hände und die unbeweglich gewordenen Knie wieder auf und baut gerade Bahnen für eure Füße, damit die lahm sind, nicht vom Wege abkommen, sondern stattdessen wieder gesund werden. Bemüht euch intensiv um Frieden mit allen und auch darum, dass euer Leben ganz Gott geweiht ist. Denn ohne das wird kein Mensch Gott zu Gesicht bekommen. Achtet darauf, dass keiner das Angebot der Gnade Gottes außer Acht lässt, damit keine Wurzel der Bitterkeit im Herzen von irgendjemand aufwächst und schließlich eine Last für euch wird und durch sie viele Menschen vergiftet werden. Wenn man diesen Text genauer anschaut, dann entdeckt man darin Mutmacher, Angebote und Ermutigungen. So, finde das wahre Leben, Werde geistlich gesund. Gewinne am durch und durch lauteren Wesen Gottes Anteil. Führe ein Leben, das ganz Gott geweiht und von seinem Frieden und von wahrer Gerechtigkeit geprägt ist. Lebe mit jedem Menschen in Frieden und geh an der Gnade Gottes nicht gleichgültig vorbei. Da sind sie also, die richtigen Mutmacher für ein gesundes, geistliches Leben, die so wie wunderschöne Perlen in einem ansonsten doch sehr sperrigen und hölzern wirkenden Text verborgen sind. Auf den ersten Blick ist dieser Text nämlich schon schwer verständlich. Das ist so ein Text, der liegt uns ehrlich gesagt überhaupt nicht. Der liegt quer, der ist sperrig, wenig liebevoll und auch nicht gerade barmherzig. Und auch ein Text ganz anders als die Texte, über die ich sonst so gerne predige. Also der Text enthält Stolpersteine. Vielleicht sind euch diese Stolpersteine auch aufgefallen. Was ist zum Beispiel mit dieser Wurzel der Bitterkeit, durch die schließlich viele Menschen vergiftet werden? Und über den allerdicksten Stolperstein, da stolpert man gleich schon in dem ersten Vers: Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung. Züchtigung, das passt doch nun wirklich überhaupt nicht mehr in unsere Zeit heute. Und uns passt dieses Wort ehrlich gesagt ja auch nicht. Also, was ist damit gemeint? Erziehung durch Gott. Ein Beispiel gleich dazu aus einem Psalm. Wenn man das genauer anguckt, dann kommen da vier Begriffe drin vor, wie Gott uns erzieht. Führen und leiten und erquicken und trösten. Führen, denke ich, so ein Stadtführer, der weiß, wo es lang geht, der geht und führt eine Gruppe. Leitung begegnet uns ganz viel. Wir brauchen einfach gute Leiter und gute Leitung durch Gott. Erquicken, das ist ja so stärken, sich laben. Ja, wenn man Durst hat, dass der Durst gestillt wird. Und trösten, ja, so wie eine Mutter tröstet. All das steckt in der Erziehung Gottes. Um sich das zu merken, der Psalm 23, da heißt es: Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Auch im finsteren Tal fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Da tauchen diese Worte auf. Mit Stecken und Stab, da leitet und führt der Hirte seine Herde. Und es kann durchaus sein, dass die Schafe von diesem Stecken schon mal unsanft getroffen werden, um sie wieder so in die richtige Richtung zu lenken. Es kann also wehtun, doch der Einsatz des Steckens ist zur Richtungsänderung unbedingt notwendig. Der Beter dieses Psalms empfindet den Einsatz des Steckens aber nicht als schmerzhaft, sondern als tröstend. Wichtig ist ihm, dass Gott bei ihm ist, da ist. Besonders dann, wenn so finstere Täler durchquert werden müssen. Unser Predigttext, der geht aber noch einen Schritt weiter. Wenn Gott an uns arbeitet und uns erzieht, dann wachsen daraus Früchte. Das hat also positive Auswirkungen für unser Leben. Da wachsen Frieden und Gerechtigkeit. Die nehmen zu. Wir tun das, was Gott gefällt. Wir sind von seinem Frieden erfüllt. Unsere Seele wird gesund. Die Knie werden wieder fest. Wir bekommen einen sicheren Stand in unserem Leben. Wir sind wieder auf Spur und nicht mehr in der Gefahr, die richtige Richtung zu verlieren. Zur Übertragung auf unsere Situation heute möchte ich euch zunächst ein Bild vor Augen malen. Stellt euch mal einen Teich vor. nicht so einen kleinen Gartenteich, sondern einen richtig großen Teich. Am Waldrand mit einer Wiese davor. In diesem Teich, da ist das Wasser trüb und schlammig, voller Algen. So eine richtig grün-braune Suppe mit sogar Unrat da drin. Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand an diesem Teich sitzen möchte, so auf einer Decke mit Picknickkorb? In diesem Teich, da gibt es eine Quelle. Und manchmal, dann sprudelt klares, frisches Wasser aus der Quelle und zieht so eine Spur durch den Teich. Und in dieser Spur und auch um die Quelle, da ist das Wasser dann schon richtig klar. Aber manchmal versiegt diese Quelle auch. Aber wenn die Quelle sprudelt, wird dann dieser Teich durch diese Quelle attraktiver? Nun stellt euch vor, in diesem Teich gibt es einen Stöpsel. So wie in einer Badewanne, nur viel größer. Und jemand kommt und zieht diesen Stöpsel raus und der ganze Schlamm und die Algen und der Unrat laufen ab, bis der Teich ganz leer ist. Der Stöpsel wird wieder eingesetzt und aus der Quelle sprudelt nun das klare, frische Wasser. Und schließlich ist der ganze Teich mit frischem Wasser gefüllt. Bald wachsen Wasserpflanzen, Vögel baden am Ufer, Insekten kommen, Libellen und Molche. Und auch Menschen sitzen auf der Wiese am Teichufer und fühlen sich dort wohl. Alles ist gesund, wohltuend und voller Frieden. Ja, woran denkt ihr bei lebendigem Wasser, Quelle des Lebens? Könnte dieser Teich so ein Beispiel für unsere Seele sein? Ist unsere Seele mit klarem, frischem Lebenswasser, mit Frieden gefüllt, mit Jesu-Frieden? Der Friede des auferstandenen Herrn begegnet uns zum Beispiel in Johannes 20, Vers 19 und 21. Als es nun Abend war und die Türen, wo die Jünger waren, verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede mit euch. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Und Jesus sprach wieder zu ihnen: Friede mit euch. Wie mich der Vater ausgesandt hat, so sende ich euch. Spürst du die Sehnsucht nach diesem Frieden Jesu? Die Sehnsucht: Ja, Herr, ich möchte deinen Frieden haben. Jesus sagt hier nicht: Möge der Friede mit euch sein. Es ist kein irischer Segensgruß oder ein frommer Wunsch, sondern Jesus sagt ganz konkret: Friede mit euch, Friede mit dir. Wir haben den Frieden und niemand und nichts hat das Recht, uns den Frieden wegzunehmen. In meiner Lebensgeschichte, da war nicht immer alles gut. In eurer Lebensgeschichte wird auch wohl nicht immer alles gut gewesen sein. Aber was auch immer in unserer Lebensgeschichte passiert ist, niemand hat das Recht, uns den Frieden Jesu wegzunehmen. Nur manchmal kommt leider etwas und lagert sich dazwischen, zwischen uns und zwischen den Frieden Jesu. Und was kann man dann tun? Wenn wir das merken, wenn das Hindernis des Friedens in der Gegenwart Gottes im Licht seiner Wahrheit sichtbar wird, dann ist das gut. Halleluja. Weil wir dann die Möglichkeit haben, das Hindernis zu Jesus zu bringen und es an ihn abzugeben. Und dazu, genau dazu möchte der Predigtext einladen, wenn er vom Wirken Gottes an uns spricht. Gott weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Gottes Erziehung bewirkt Frieden in uns. Wir tun, was Gott gefällt, und sind von seinem Frieden erfüllt. Es gibt aber etwas, das können wir tun, und es gibt aber etwas, das kann nur Gott tun. Zunächst mal zu dem, was wir tun können. Da steht der Satz: Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben. In unserem Alltag, da gibt es ja immer wieder Reize. Da sehen wir, wie eine Blumenvase umkippt und wir schnappen sie und können sie gerade noch retten. Es gibt aber auch Situationen, da werden wir provoziert und wir reagieren darauf. Vielleicht nicht immer so, wie wir es eigentlich möchten. Wir müssen auf Reize aber nicht zwanghaft reagieren. Zwischen dem Reiz und der Reaktion, da gibt es für uns einen Entscheidungsfreiraum. Wir entscheiden, ob wir positiv oder negativ, wie wir auf diese Reize reagieren. Hilfreich wäre es, wenn wir vor einer falschen Reaktion uns bewusst Gott zuwenden könnten, und manchmal gelingt das aber nicht und es passiert dann und wir reagieren falsch und wir merken es nachher und es tut uns leid. Wir haben dann immer noch einen Entscheidungsfreiraum, nämlich den Entscheidungsfreiraum, aufzustehen, umzukehren und uns neu zu positionieren. Wenn wir falsch reagiert und einen anderen Menschen zum Beispiel verletzt haben, dann können wir ihn um Verzeihung bitten, ihm sagen, dass es uns leid tut. Vielleicht klappt das nicht sofort. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mal nach einem Konflikt über ein Jahr gebraucht, diesen Schritt zu gehen. Aus eigener Kraft hätte ich das vielleicht gar nicht mal geschafft. Oder ich hätte das immer weiter vor mir hergeschoben oder schließlich ganz verdrängt. Aber Gott hat mich durch seinen Heiligen Geist immer wieder daran erinnert. Einfach so lange daran erinnert, bis ich diesen Schritt der Versöhnung gegangen bin. Und das war so ein richtig guter Schritt. Und der hat dann nachher auch wirklich richtig gute Früchte getragen. Das wäre so das, was wir tun können, um Frieden zu haben und in Frieden zu leben. Nun zu dem, was wir nicht tun können, bei dem Gott uns aber helfen möchte. Es wäre ja eigentlich ideal, wenn so unser Seelenteich reingewaschen wäre von all den negativen Einflüssen aus unserer Vergangenheit. Nur das ist nicht so. Und in bestimmten Situationen tauchen Erinnerungen wieder auf und beeinflussen unser Handeln. Unser Herz, das wurde ja durch ganz viele Dinge geprägt, durch Erlebnisse und Personen, durch unsere Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrer, Klassenkameraden, Vorgesetzte und Kollegen, sogar durch Menschen aus der Gemeinde, vielleicht den Pastor oder den Jugendleiter, auch durch alle möglichen Umstände und sogar Medien und Traditionen beeinflussen unser Denken und Handeln. Wenn unser Herz negativ geprägt wird, dann wird es verletzt. Und so gibt es Wunden, Verletzungen und Risse in unserem Herzen. Davor wollen wir uns schützen, vor neuen Enttäuschungen und vor neuem Schmerz. Und deshalb bauen wir so Mauern um uns herum, richtige Festungen, Bastionen. Fühlen wir uns irgendwie angegriffen, dann klappen wir unser Visier herunter und verschanzen uns hinter unserer Festung. Wie können wir aber alles daran setzen und mit jedem Menschen in Frieden leben, wenn wir so eine Bastion, eine Festung um uns aufgebaut haben? Können wir in dieser Haltung wirklich Versöhnung leben? An dieser Stelle merken wir, dass wir uns hier eben nicht selber helfen können. Und dieses Bild von dem Teich am Waldrand passt hier leider auch nicht mehr. Wir können nicht irgendwo so einen Stöpsel ziehen, um unsere Verletzungen loszuwerden. Dazu brauchen wir das heilende Handeln Gottes an uns. Und Gott möchte uns Stück für Stück zeigen, was er heilen möchte. Und uns so helfen, die Festungen um uns nach und nach abzubauen. Und hier findet so diese Aufforderung zum Leben eine wunderbare Ergänzung in der Einladung, das Angebot der Gnade Gottes anzunehmen. Achtet darauf, dass keiner das Angebot der Gnade Gottes außer Acht lässt. Geht doch an der Gnade Gottes nicht gleichgültig vorbei. Gnade, Charis. Während so das deutsche Wort eine Rangordnung oder auch unverdiente Herablassung einschließt, stehen bei dem griechischen Wort charis Bedeutungen wie angenehm, wohltuend, freundlich im Vordergrund. Ursprünglich bedeutet charis das Erfreuende, das erfreuliche Wesen, die Anmut. Und weitere Einzelbedeutungen sind zum Beispiel Zuneigung, Wohlgefallen, Wohlergehen, Gefälligkeit, Liebesdienst, Güte, Freundlichkeit, Milde, Nachsicht, Verzeihung, Vergebung, Erbarmung, Schonung und Barmherzigkeit. Die Gnade Gottes hat jemand mal so auf den Punkt gebracht. Gnade ist in der Tat unser allerbestes Wort. Es enthält das Wesen des Evangeliums, wie ein Wassertropfen das Bild der Sonne enthalten kann. Gnade Gottes, das ist ein Powerwort. Und Gott möchte fast nichts lieber, als dir und mir gnädig zu begegnen. Gott ist so voller Gnade, dass er sich herzlich danach sehnt, seine Gnade auf uns überströmen zu lassen. Dem Paulus sagt Gott, hat Gott einfach mal gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, das reicht. Wie sieht nun ein Leben aus Gnade aus? So eine Haltung, die häufig unter Christen anzutreffen ist, lautet etwa so. Ich muss versuchen, es richtig zu machen, und dort, wo es nicht klappt, kann ich Gottes Vergebung in Anspruch nehmen. Bedeutet das, aus der Gnade Gottes zu leben? Eine andere Haltung, die in Gemeinden auch gelebt wird, ist, na gut, ich habe ja auch so meine Fehler und Schwächen, aber erstens geht das niemand etwas an, nur mich selbst. Und zweitens, ich setze mich doch auch sehr in der Gemeinde ein. Eigentlich sogar noch ein bisschen mehr als die anderen. So schlecht kann ich dann ja wohl nicht sein. Und in den Augen der anderen bin ich das ja auch nicht. Die finden mich doch liebenswert. Sehen in mir vielleicht sogar ein Vorbild. Jedenfalls tue ich viel für die Gemeinde. Und da kann ich mir doch wohl auch die ein oder andere kleine Schwäche erlauben, oder? Mal ganz ehrlich, wenn jemand diese Haltung lebt, ist das ein Leben in Gnade? Ein befreites Leben? Oder ist das nicht eher sehr zwanghaft? Wandel im Geist, so wie das die Bibel sagt, das ist keine fromme Leistung. Etwas unabhängig von Gott hinkriegen wollen, nach eigener Gerechtigkeit streben, mich selbst zu jemand Gutem zu machen, funktioniert nicht. Und andere nach unseren Maßstäben hinbiegen zu wollen, funktioniert übrigens auch nicht. Und ich denke, damit werden unnötig Lasten auferlegt. Ich finde das unbarmherzig, lieblos und ungnädig. Und denke, das lässt diese Wurzel der Bitterkeit wachsen, die Menschen vergiftet. Aus Gnade leben bedeutet, in dem Bewusstsein zu leben, dass wir aus uns heraus nicht gerecht sein können und es auch gar nicht versuchen müssen. Wir leben aus der Gerechtigkeit, die Jesus uns schenkt. Eigentlich ist uns dies schon seit unserer Bekehrung klar. Das ist im Grunde genommen selbstverständlich und das ist überhaupt nichts Neues. Die Frage ist aber, ob wir diese Selbstverständlichkeit wirklich so leben. Gottes guter Heiliger Geist, er möchte unsere Herzen prägen. Nicht damit wir besser werden, sondern damit wir Jesus ähnlicher werden. Und nicht der Buchstabe des Gesetzes sollte uns leiten, sondern der Heilige Geist, der in uns lebt. Der Heilige Geist möchte uns Gottes Herzensanliegen mit seinen Geboten zeigen. Gottes Anspruch ist einfach, dass wir ihn lieben. Dass wir Gott lieben und mit ihm in Beziehung sind. und die Menschen um uns lieben und mit ihnen in Beziehung sind. Dass wir ein Leben in Vergebung und Versöhnung leben. Dass wir versöhnt sind mit Gott, weil wir Vergebung von ihm empfangen haben und dass wir einander vergeben und miteinander versöhnt sind. Es tut unserer Seele gut, wenn diese Innenziele Gottes mehr und mehr in unseren Herzen Raum bekommen. Es hilft uns und heilt uns innerlich, wenn der Heilige Geist diese Herzensanliegen Gottes in unseren Herzen verankern darf. Gottes Heiliger Geist, der möchte uns dort begegnen, wo und wie wir sind, wo du bist und wie du bist. Wir müssen keine Vorausleistungen bringen. Ich darf einfach ich selbst sein. Du darfst einfach du selbst sein und dich mit dem einbringen, wie du bist und was du kannst. Wenn du eine Begrenzung spürst, dann musst du dich dafür nicht schlecht fühlen. Du bist gerecht durch Jesus. Du darfst dich in seiner Gnade wohlfühlen, vollständig fühlen. Steh einfach mit Jesus auf und tu jeden Tag neu, frohen Mutes das, was für dich möglich ist. Handle befreit und lebe mit deinen Möglichkeiten. Gestalte das Leben mit dem, was du hast. Epheser 2, Vers 10, so ein Lieblingsvers von mir, drückt das so aus: Wir sind in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Entdecke die guten Werke, die Gott für dich vorbereitet hat, sodass du dich darin bewegen kannst. Und zum Schluss: Wandel im Geist schließt nach unserem Predigttext auch eine Einladung an uns ein, eine Einladung an euch, in den Prozess der Reinigung hineinzukommen. Und daraus ergibt sich eine sehr wichtige Frage. Möchten wir das zulassen? Möchtest du das zulassen, dass Gott dich auch auf einer tieferen Ebene hinterfragen darf? Jesus bietet uns den Schutzraum seiner Gnade an. Was passiert, wenn man diesen Schutzraum betritt, hat jemand in einem Bild so beschrieben: Ich begebe mich in die Gegenwart Gottes. Der Raum ist ganz hell. Ich stehe voll im Licht. Und Gott fragt: Möchtest du noch näher kommen? Ganz vorsichtig antworte ich: Ja. Und nun sehe ich mich gar nicht mehr. Alles ist weiß. Aber in diesem hellen Licht, da liegt etwas. Eine schwarze Perle. Perle ist ja ganz gut, aber schwarz. Und ich frage: Was ist das? Deine Selbstgerechtigkeit. Die möchte ich in deinem Licht aber nicht mehr haben. So nimmt er Gottes Vergebung an und wird frei. Doch nach einiger Zeit passiert das Gleiche wieder. Wieder wird eine neue schwarze Perle im Licht Gottes sichtbar. Und wieder stellt er die Frage im Licht Gottes: Was ist das? Und darauf Gottes Antwort: Der Rechthaber in dir. Bei uns wird es vielleicht nicht so sein wie in diesem Bild. Doch wie wir den Schutzraum der Gnade und Vergebung und des Lichtes Gottes erleben, ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist unsere Herzenshaltung. Gott möchte uns in die Wahrheit führen, die uns frei macht. Mit seinem Licht in unser Leben, in unser Herz hineinleuchten und mit dem Prozess der Reinigung und Heilung beginnen. Einfach bei dem, was gerade oben aufliegt. Wie das ist und was dann passiert, das können wir vorher nicht wissen. Wir können Gott aber sagen: Ich vertraue dir. Ja, Herr, ich möchte dir so begegnen. Ja, Herr Jesus, ich komme zu dir mit meiner Hilflosigkeit und auch wenn ich keine Ahnung habe, was du in meinem Leben ans Licht bringen möchtest und wie du an mir wirkst, ich will es zulassen, damit ich deinen Frieden habe, damit meine Seele gesund bleibt. Amen.